Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 296. Am 28. Oktober. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute reden wir über NFTs, MBAs und die MSA Earnings, also Meta, ServiceNow und Amazon. Wir fangen sofort an. Johann hat gefragt, könnt ihr mal eine allgemeine Pro-Kontra-Diskussion zu Top-Tier Global 100 MBA-Programm führen. Stichpunkte, Zeitinvest, Kosten, Alumni, Netzwerk, Wissen, Lebenslauf. Hast du schon ein MBA?
Was soll ich mit dem MBA? Achso, ob ich zusätzlich einen machen will? Im Gegensatz zu dir habe ich ja nicht nach dem Bachelor aufgehört, beziehungsweise bin so alt, dass ich noch ein Vordiplom habe. Genau, das ist die Antwort.
Die Financial Times rankt ja immer diese MBA-Programme. Da gibt es Top 100 für MBAs oder so Executive Educations. Die Kriterien sind meistens eigentlich hauptsächlich, wie viel Gehalt man mehr 3 Jahre nach dem MBA bekommt und dann eine ganze Menge andere Kriterien wie Preis-Leistungs-Verhältnis, Netzwerk, wie der Karrieredienst ist. Und neuerdings gibt es auch so Sachen wie Vielfalt, also Diversity und CO2-Fußabdruck. Aber lass uns zu den Punkten gehen von Johann.
Wie viel CO2-Fußabdruck dein MBA hat?
Ja.
hast du geguckt, wie es bei dir ist?
Nee. Auf jeden Fall.
Oh Mann, ey.
Ohne zu viel zu verraten, nein. Lass uns einfach die Nummer 1 MBA nehmen, das Columbia Business School. So, wenn wir jetzt Zeitinvest sagen, dann ist es 2 Jahre.
Hä? Wharton ist auf 1, oder?
Bei den Link, den ich habe, soll man nochmal linken?
Achso. Es gibt schon eine 23er-weise Version. Entschuldigung, du hast natürlich recht.
Ja, genau. Columbia hat wahrscheinlich einen besseren CO2-Fußabdruck und ist deswegen auf Nummer 1. lass uns die einfach als Beispiel nehmen. Also Zeitinvest wäre 2 Jahre für ein Fulltime-MBA. Du kannst natürlich Part-Time-Executive-Programme, Hybrid oder so machen, aber ich würde vor Ort vorschlagen. Was denkst du, was das kostet für die 2 Jahre?
2 Jahre vor Ort?
Ja.
Also du musst 2 Jahre vor Ort sein?
Ja.
Und studierst 4 Semester?
Ja.
Vollzeit?
In Amerika.
250.000.
Könnte sagen, also mit Nebenkosten ist das so wie, also du würdest sagen, ein kleines halbes Gorillas-Investment oder 10 Business Angel-Tickets dieses Jahr. Also zahlst 160.000 für die 2 Jahre an die Uni und dann kannst du wahrscheinlich nochmal 50% Nebenkosten irgendwie dazu rechnen. Wohnen, Lebensmittel und so weiter. So, dann Alumni-Netzwerk, kommt natürlich auf die Uni drauf an, aber das verkaufen sie ja immer mit. So, es gibt Studien, dass die Alumnis sich meistens entscheiden, in dem Land zu bleiben, in dem sie den MBA machen. Das könnte man vorher vielleicht berücksichtigen. Wissen, ohne das Curriculum angeguckt zu haben, ist das, glaube ich, bei allen MBAs das Gleiche, mehr oder minder. Also wirst ein bisschen was über Führung lernen, Accounting, Statistik, Strategie, Marketing, Operations und dann eine ganze Reihe Wahlfächer haben. Und dann Lebenslauf. Wenn du natürlich so einen tollen Lebenslauf hast wie Pip, der vernünftig studiert hat, weil er so alt ist, dann brauchst du wahrscheinlich kein MBA. Wenn du nur einen Bachelor gemacht hast wie ich, könnte das Sinn machen. Und auch wenn du, Pip, immer sagst, hier MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, glaube ich schon, dass Unternehmen da sehr drauf achten, ob jemand ein MBA hat auf gewissen Sphären. Oder denkst du nicht?
Ja, klar. Wenn du auf der Business-Finance-Seite arbeiten möchtest, klar. Aber du vermischst jetzt die Gründungsdebatte mit einer Karrieredebatte. Aber, ja.
Ja, und Johann fragt weiter. Ich persönlich favorisiere St. Gallen und erhoffe mir davon insbesondere bessere Optionen im Schweizer Arbeitsmarkt und bei institutionelleren Arbeitgebern, PEVC, Corporate Consulting, realistisch und sinnvoll, fragt er. Also er möchte wohl aus der Startup-Welt in die Corporate-Welt oder VCPI-Welt. Würdest du das empfehlen, Soll er dafür 2 Jahre irgendwo ein MBA machen?
Oh, ich möchte nicht schuld immer sein an andere Leute, sagen, versauten Karrieren dann. Ich glaube, dass in Investitionen in Bildung und Netzwerk immer prinzipiell, glaube ich, immer schlau ist. Ich glaube auch, dass es nicht der einzige Weg ist. Ne? Also du kannst natürlich genauso Erfahrungen als Operator in einem Startup oder in einer Wachstumsfirma erlangen. Du holst auch da ein Netzwerk in der Regel. Auch das wird super wertvoll irgendwann in der Regel, wenn du das genauso gut aussuchst wie die Business Schools, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist, aber der Erwartungswert schwankt wahrscheinlich weniger. Du weißt halt, du kommst dann irgendwann auf deine $150,000 plus. Relativ sicher verlierst 2 Jahre. Obwohl, was heißt verlierst? Es gibt wahrscheinlich Schlimmeres als MBA, sagen sein MBA. Lebt man dann wie so ein Student dann oder was? Wie funktioniert denn das?
Ja, kannst du machen.
Ja, warum machst du sowas nicht? Das klingt ja total nach was für dich.
Tja.
Einfach nochmal 2 Jahre Student sein? Aber das würdest du wahrscheinlich mehr arbeiten als jetzt. Naja, wie auch immer.
Wenn ich gewusst hätte, dass mein Ruf so leidet unter deinen Witzen.
Meinst du, dein Ruf leidet? Meinst du, dein Ruf hat sich netto verschlechtert in den letzten 300 Folgen?
Nee. In den nächsten 300 Folgen wird er sich noch verbessern. Ist ja egal, was die Vergangenheit macht.
Genau. Ist, Tag 1. Wir sind 3 Schritte im Marathon erst gelaufen, würde Andy Jassy sagen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, du lernst nochmal neue internationale Leute kennen. Aber wie gesagt, auch das kannst du in der Firma machen. Ich glaube, bei der Firma ist es schwerer, Qualität zu identifizieren. Also wenn du jetzt bei einem Startup oder Growth Company anheuerst, hast du natürlich die Gefahr, dass das nicht gut läuft. Und das ist per se kein Problem. Man sollte einfach schauen, sozusagen sind das Leute, für die man arbeiten möchte oder von denen man was lernen kann. Kommt ein bisschen drauf an, wie alt man ist, glaube ich. Ach, 2 Jahre, doch mal studieren. 4 Semester. Was willst du denn da noch alles lernen? Also wie viele Stunden hat man da so am Tag? Naja. Geht man da so zur Vorlesung auch?
Ja klar, du gehst zur Vorlesung, dann hast du irgendwelche Workshops, dann gibt's mal ein Praktika, dann siehst du irgendwelche Keynotes, dann musst du mit den anderen Gruppen zusammen Sachen abarbeiten und so.
Boah, das fände ich ein bisschen anstrengend, eher so bevormundete Teamarbeit noch machen zu müssen oder so. Das ist ja schlimm genug, wenn man irgendwie 22 ist, aber wie alt bist du? 38? Nee.
Ich? Du, ja. 40 unter 40.
Ach so, genau. Also du sagst, du näherst dich den 40 an und machst, ich finde das komisch.
Es kommt darauf an, was es für ein MBA ist, ne? Das eine ist ja MBA oder Executive MBA, dann wird es ja nochmal ein bisschen anders mit den Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber es ist schon.
Also vor allen Dingen, wenn du zwischendurch schon gearbeitet hast, also die Jahre zwischen dem Abschluss deines Bachelors und jetzt müssen noch irgendwas wert sein. Also du musst doch irgendwie sagen, hier, das kann ich abhaken, so Buchhaltung habe ich jetzt verstanden oder Makroökonomie habe ich jetzt verstanden. Das kann man ja schon bestimmt, oder? Ich finde es viel, irgendwie echt nochmal 2 Jahre dran zu hängen, also wenn du frisch aus der Schule kommst oder so, oder dein Vordiplom Bachelor gemacht hast, dann verstehe ich, dass du dann irgendwie, um dich zu spezialisieren und tiefer zu lernen, nochmal 2 Jahre brauchst. Aber jetzt, ich finde es schwer. Also einerseits finde ich es total spannend, nochmal was Neues zu lernen und so dir Gedanke an eine Uni zurückzugehen, finde ich schon charmant und spannend. Aber dann denke ich so, 2 Jahre am Stück nur so von außen berieselt zu lernen, ist es natürlich viel komplexer, ne? Aber ich habe das Gefühl, du kannst auch so viel inzwischen woanders lernen. Aber am Ende kaufst du dir Certification, das ist klar, das funktioniert auch super. Lernst du wirklich was du dir nicht anders eineignen kannst?
Das auf keinen Fall. Du kannst dir alles selbst beibringen. Wenn du so eine Platte hast wie du, dann kannst du dir alles selbst beibringen. Aber darum geht's ja nicht.
Sondern was für eine Platte?
Die vorne auf deiner Stirn.
Also, an deiner Stelle würde ich keine Haarwitze machen übrigens. Aber ja, wir machen mal einen Podcast-MBA. Wir wollen einen Podcast-MBA machen für, ich würde sagen, 10%. 29.000, das ist sowieso gerade in. Komm, so 29.000 Stellbesoldung über 2 Jahre.
Better Call Pip oder wie nennen wir das Ding?
Aber ich glaube, also wie gesagt, also ich fazite das nochmal, fasse es nochmal zusammen. Investitionen in Bildung ist immer gut, hat sicherlich viele Vorteile, nochmal neue Leute zu treffen, eventuell den Aufenthaltsort zu ändern, Dinge hinzuzulernen. Es erhöht, glaube ich, man verliert 2 Jahre des Lebens, wobei man die auf eine sehr angenehme Weise verliert. Also du verlierst 2 Jahre deiner Karriere, würde ich sagen. Das finde ich aber gar nicht so schlimm oder schlecht, ehrlich gesagt. Du hast einen guten Erwartungswert für dein Gehalt später. Du musst einmal das Geld investieren, natürlich. Das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Und mir ist aber wichtig, das nicht so erscheinen zu lassen. Das wäre das einzige Weg. So, ich glaube, ja, es gibt viele Gründer, Gründerinnen, die ich kenne. Es gibt VCs, die ich kenne, die kein MBA haben. Und man kann auch diese Gehaltsstrukturen so all in auch irgendwie anders erreichen, glaube ich. Und ich glaube, dass das, was man da lernt, auch viel mehr von KI bedroht ist als andere Sachen vielleicht. So. Also, guck mal, ich lese jetzt hier 100 Universitäten. Die Unterlagen kannst du, oder wie gesagt, stammt ja letztlich eh alles aus Büchern und Slides. Das wirst du halt irgendwann auch sehr, sehr einfach replizieren können mit AI, glaube ich, oder aufrufen können. Ob so das Standard-Business-Wissen wird das nicht commoditized, dass jede Firma dazu Zugang hat?
Klar, aber du musst es ja trotzdem präsentieren und es geht also, ja darum.
Du lernst da nochmal ein Upgrade auf deine PowerPoint-Skills.
Bestimmt so. Auch. Also, was machst du denn als Business, Kasper? Du gehst in Räume, präsentierst, hältst Reden, guckst dir Zahlen an, analysierst, versuchst Leute zu motivieren und alles, siehst verschiedene Eindrücke, versuchst irgendwie ein Verständnis global zu bekommen. So, das, also am Ende ist es ein Trainingscamp für Business-Kasparerei.
Ich würde gerne mal ein paar Leute hören, die das gemacht haben und so wie die Videos beschreiben würden. Also ich will jetzt auch nicht, dass Leute irgendwelche Audionachrichten schicken.
Nee, aber eigentlich E-Mails.
Schreibt auf jeden Fall sollten wir mal in der, seid herzlich eingeladen auf der Discord-Community mal so ein, auch vielleicht um dem Fragesteller zu helfen. So jetzt ohne einen riesen Absatz, also einen Absatz gern, aber kein Pamphlet. So in 3 Absätzen kurz, Vor- und Nachteile, was hat es fürs Leben gebracht, war es das wert. Also würde mich interessieren und hilft bestimmt auch dem Fragesteller, glaube ich.
Ja, meine letzte Frage, wusstest du nach dem Studium schon alles oder hattest du während deiner Karriere dann irgendwann so den Lichtblick, das haben wir damals in der Uni gelernt?
Ich wusste nach dem Studium natürlich nicht alles. Ich wusste wahrscheinlich weniger als vorher. Nee, also ich habe das Wissen durch Arbeit aktiviert, würde ich sagen. Also ich kann interessanterweise mir Dinge merken, wenn ich sie grundsätzlich interessant finde, aber viele so inhaltlich verstanden, in der Tiefe verstanden, habe ich viele Sachen erst, indem ich einen realen Bezug hatte später. Du kannst argumentieren, dass sozusagen universitäre Bildung, zumindest da, wo ich studiert habe, sehr realitätsfern war. Also ich glaube, ich fand sie theoretisch sehr gut und doch ein bisschen realitätsfern. Und glücklicherweise ist sie trotzdem irgendwo hängen geblieben. Und ich habe es dann später so, wenn mir das erste Mal real life, sozusagen die Probleme oder die Herausforderungen in den Weg gelaufen sind, konnte ich mich daran erinnern, wie man die löst, mehr oder weniger, oder was daran interessant und wichtig ist. Und ich glaube auch nur die Kombination ist wertvoll. So.
Ja, ich denke, die Kombination, das danach nochmal mit anderen Leuten in so einem Environment zu besprechen, auch wertvoll. Also am Ende bist du halt damit, keine Ahnung, 40, 100 Leuten, die alle 10 Jahre gearbeitet haben und lernst voneinander und gehst durch verschiedene Sachen durch. So, und das machen zu können, bringt schon einen Mehrwert. Ich würde es nicht machen direkt nach dem direkt nach dem Studieren so, aber
vielleicht bräuchte man einfach alle 5 Jahre mal wieder so ein Unisemester oder ein Quartal, dass du einfach ein Quartal Urlaub machst, also nicht Urlaub, sondern dass man so einmal in 5 Jahren, oder kann man eigentlich auch einmal in 3 Jahren machen, so ein Quartal weggehst, dann suchst du dir halt so einen Ort, der Arbeitgeber zahlt irgendwie dafür für ein Quartal 20.000 oder 25.000 und dann hast du halt so einen Austausch mit anderen Leuten und eigentlich profitieren ja auch alle davon, inklusive die Arbeitgeber. Das finde ich eigentlich besser. Da wäre ich sofort dabei.
Wenn du jetzt einer der ersten 50 sein möchtest für das Doppelgänger Bootcamp 2024, Links in den Shownotes. Nein. Ja, gut, MBA abgehakt. Ich hoffe, wir konnten Johann ein bisschen helfen und wir kriegen bestimmt eine E-Mail oder 2 oder ein paar Kommentare in unserer Community darüber.
Ich höre es bei dir raus, bei dir ist zu vermuten, du komplettierst deinen Bildungsweg noch, oder?
Für mich ist jede Podcast-Aufnahme wie ein Semesterstudium.
Ja, das ist sehr, sehr nett von dir. Wenn du dich richtig gut vorbereitest, ist es sogar noch besser.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt's in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
Okay, dann machen wir weiter. Was gibt's denn noch Spannendes?
Wir haben hier ein HR-Startup. Die haben ohne Pitch-Deck die zweite Finanzierung bekommen. Geht das noch? Kann man noch in 2023 Geld raisen, ohne dass man vernünftig irgendwie präsentiert?
Also ich glaube, Companies, die sehr gut laufen, man stellt sich das ja auch mal so klischeehaft vor, dass du irgendwann alle anderthalb Jahre fängst du einen Monat an, mit dem Pitch-Deck rumzulaufen. So ist es ja nicht. Also A, dauert es viel länger und eigentlich bist du auch ständig am Raisen. Das heißt, du redest eigentlich ständig mit VCs, insbesondere wenn du gerade geraced hast, gibt es eigentlich immer ein bisschen Öffentlichkeit. Dann fangen Leute an, sich quasi schon für die nächste Runde qualifizieren zu wollen. Von daher kann das schon sein, dass man jetzt, abgesehen davon, ist das die Firmendarstellung, ne? Also man könnte auch sagen, das ist eine gute PR-Story. Aber es gibt definitiv Firmen, du kennst auch eine, glaube ich, die einfach, obwohl sie gerade gar nicht raisen wollen oder unterwegs sind im Kapitalmarkt, angesprochen werden, wo man mehr oder weniger das Current Trading, also die aktuellen Zahlen, einmal abfragt. Und Leute bereit sind, darauf basierend vielleicht schon eine höhere Bewertung zu bezahlen, weil man prinzipiell der Due Diligence der vorherigen Investoren vertraut und eigentlich nur verstehen will, was treibt die Bewertung und was müsste ich jetzt mehr zahlen. Ich glaube, so selten ist das nicht.
Das Startup, über das wir reden, ist Empion, von zwei Doktorandinnen der WHU gegründet. Die haben schon mal vor 2 Jahren eine Runde gemacht und jetzt gibt 6 Millionen. Hast du zufällig das Pitch-Deck oder dich informiert, was sie genau machen? Ich habe nur KI gelesen.
Du hast doch gerade gesagt, dass sie kein Pitch-Deck haben. Woher soll ich das Pitch-Deck haben?
Stimmt. Vielleicht hast du eine WhatsApp-Nachricht bekommen oder so.
Nee, ich kann das tatsächlich. Ich habe aber versucht, das zu verstehen. Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um so ein bisschen Matchmaking zwischen Arbeitgebern und Talenten. Ich glaube, so bei einer 6 Millionen... War das 6 Millionen Infusion oder 6 Millionen Bewertung?
Infusion. Ach so. Also Geld
ja.
Bekommen.
Ja. Achso, und für 14%. Das heißt, Sekunde 6, 14, müssen 40 Millionen? Nein, Sekunde. Muss ich mal nachrechnen. Was muss ich jetzt rechnen? 6 mal 7, ne? Ungefähr. Doch, sind 40 Millionen. Also die Bewertung ist 40 Millionen. Das finde ich. Eigentlich, also entweder müsste man sehr, sehr schnell wachsen oder schon deutlich über 1 Million ERA haben, also eher über 2 Millionen eigentlich. Ja, das finde ich, also laut der Webseite haben die, achso, in fairer Weise, ne, ich habe in dem Markt auch Investments, aber ich rede deswegen jetzt nicht besonders schlecht darüber oder so, sondern es geht eher darum, das Modell zu verstehen, was ich ehrlich gesagt noch nicht 100% tue. Genau, wo waren die, achso, auf der Webseite wird schon von 500 Kunden gesprochen, mehr als 500 Unternehmen möchten dich kennenlernen, von daher... Ja, 40 Millionen finde ich schon viel. Also ich habe versucht, mir zum Beispiel SimilarWeb, also es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle in diesem Markt, ne? Du kannst irgendwie so Listing, Stellenanzeigen verkaufen, das scheint hier nicht das Modell zu sein. Du kannst so Recruiting, also sie sagen, sie sind quasi ein automatisierter Recruiter, es wird auch viel für Matchmaking, es gibt so einen Culture-Test, also du wirst kulturell, es wird getestet, ob du kulturell zum Unternehmen passt oder das Unternehmen zu dir passt. So ein bisschen auch dieses Reversal, dass die Unternehmen bewerben sich bei dir und nicht, also nachdem du deine Werte festgelegt hast, werden die automatisch die passenden Unternehmen, also eigentlich wird, wenn ich es richtig verstehe, wird beiden Seiten versprochen, dass sich Leute bei dir bewerben. Für den Kandidaten oder die Kandidatin ist die Experience eben so, dass du deine Werte definierst oder deine kulturellen Anforderungen und dann kommen passende Unternehmen dazu. Es gibt so einen Moderator in dem Prozess, auch so einen Success Manager. Und bei den Unternehmen ist es aber auch so, dass sie vor selektiert werden. Jetzt, wie gesagt, bei einer 40 Millionen Bewertung würde man ja einiges an Umsatz erwarten, schon wie ich gerade gesagt habe. Ich habe mir dann per SimilarWeb mal die Website angeschaut. Da sieht man also ganz wenig Besucher, ehrlich gesagt. Das hat mich ein bisschen verwundert. Das heißt, mich würde jetzt interessieren, woher, also oder meine Frage war dann, woher kommen denn die Kandidaten in dem Modell? Also die Webseite hat jetzt innerhalb von 25 Monaten, also eigentlich sind sie ja erst ein Jahr am Markt, also innerhalb von 12 Monaten, so rund 40.000 Besucher, glaubt SimilarWeb. Das wären dann unter 5.000 im Monat. Damit lässt sich bei einer entsprechenden Conversion Rate jetzt natürlich nicht so viel neue Kandidaten generieren. Es scheint auch keiner, dann habe ich natürlich überlegt, gibt es vielleicht eine App? Die konnte ich nicht finden, falls es eine gibt. Der Prozess, ich habe so ein bisschen den durchgetestet, wirkt jetzt auch noch nicht so Conversion optimiert, ehrlich gesagt. Aber das ist ja im Zweifel immer was Gutes. Ne? Das heißt, du kannst, da gibt es noch viel Potenzial, die Conversions zu verbessern. Ja, man sieht auch so ansonsten keine Marketingquellen groß. Facebook scheinen sie, wenn überhaupt, was zu machen. LinkedIn eventuell, aber ist auch nicht überraschend. Also wie könnte das funktionieren, ohne es besser zu wissen? Du kannst natürlich einfach zuerst zu den Arbeitgebern gehen. Die haben den größeren Pain im Zweifel. Also einen Job zu finden ist gerade nicht so schwer wie einen Kandidaten oder Kandidatin zu finden. Das heißt, du kannst zu den Arbeitgebern gehen und du verkaufst denen einfach ein Paket und sagst, ich glaube, es gehört auch so eine Selbsteinschätzung dazu, damit du die Kultur matchen kannst. Fragst du erstmal die eigene Belegschaft. Sagen, sind wir eigentlich hier, achten wir auf Arbeitszeit oder achten wir auf irgendwie Work-Life-Balance oder achten wir auf, sind wir risikoavers oder lieben wir Risiko, sind wir, ja, ne, so all Sachen, die Kultur definieren oder mitdefinieren. Du kannst natürlich so ein Paket rausschneiden, dass du sagst, das kostet jetzt erstmal 2.000 Euro im Monat, das zu erheben. Und dann liefern wir dir die Kandidaten, dann hättest du erste Umsätze. Damit könntest du dann auf diese wenn du rechnest 500 Kunden, ne, bei 2.000 Euro pro Kunde, hättest du ja 1 Million ARR. Das heißt, vielleicht ist das Anfangspaket auf 5.000 Euro, dann würdest du bei fast 2 Millionen sein oder über 2 Millionen. Und du sagst halt, das ist so eine Art Setup-Gebühr dafür, dass du den Kulturtest machst. Dann liefern wir die ersten Kandidaten. Vielleicht schaffst du die sogar irgendwo gezielt zu akquirieren, so dass erstmal Traction entsteht. Aber dass das hier ein Volumengeschäft ist, also sofern das auf der Webseite stattfinden soll, ist für mich noch nicht so gut nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und du kannst es ja nicht komplett per Lead. Du kannst teilweise mal sowas mit Lead-Formularen oder so auf Facebook umsetzen, aber hier werden ja zu viele Dinge abgefragt. Also irgendwann musst du in eine App oder auf die Webseite kommen. Deswegen, also gehe ich davon aus, dass man von der Arbeitgeberseite erstmal Vorschusslorbeeren bekommen hat. Achso, und es gibt natürlich die Möglichkeit, das würde erklären, warum es gar nicht so viel Traffic auf der Webseite gibt, dass der Arbeitgeber das auf deren Webseite selber nutzt. Also du benutzt quasi diesen Culture-Check über deine bestehenden Kanäle schon. Die landen ja auf deiner Webseite in deiner Karrieresektion. Dann kannst du sagen, wir bauen hier Ampions Culture-Check ein. Aber wo ist das, dann ist der einzige Mehrwert in Anführungsstrichen wirklich der Culture-Check. Das heißt, du bekommst dann nicht wirklich mehr Kandidaten, sondern sie werden nur qualifiziert und vielleicht einfach durchsuchbar. Weil sagen wir mal, du bist jetzt ein Massengeschäft, wo du paar tausend Bewerbungen bekommst auch oder paar hundert, dann schnell dort die besten Kandidaten rauszufinden mit dem besten Cultural Fit. Das hat natürlich Mehrwert, also das kann auch durchaus in dem Preisbereich liegen, den ich gerade erwähnt habe, der Mehrwert. Das sind so die Sachen, wie ich mir vorstellen kann, wie das Sinn macht. Auf den ersten Blick hat es für mich nicht Sinn gemacht. Ich glaube, es gibt aber Szenarios, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, wo man darauf, ich gehe davon aus, also Cavalry ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie so besonders schlecht oder unvorsichtig investieren. Von daher gehe ich davon aus, dass die irgendwas da gesehen haben, was das sehr stark treiben kann, das Modell. Ich glaube, wenn Kunden das selber von sich aus integrieren, ist es spannend. Wenn es in irgendeiner Weise dahin geht, Traffic aus den gängigen Traffic-Quellen zu akquirieren und dazwischen ein besseres Produkt zu bauen, dann glaube ich ehrlich gesagt, da gibt es sowohl bei den Incumbents als auch den Challengern, also Incumbents wären Stepstone, Xing oder New Work, Indeed, Glassdoor und Kununu und so weiter, dann gibt es sowohl bei denen als auch bei den neuen Challengers bessere Teams, bessere Konzepte. Ich mag das Konzept, also ne, zu sagen, wie aus Arbeitnehmersicht zu sagen, wir achten auf, also Culture first, wir gucken erstmal, ob das Unternehmen zu dir passt, ist, glaube ich, ein spannender Ansatz. Aber am Ende musst du irgendwann, gemessen wirst du halt nicht an Wellbeing, sondern an wie viel, also Time to Hire, wie schnell kannst du Stellen besetzen und wie viele kannst du besetzen, und dafür brauchst du am Ende Media, also Volumen. Und das Volumen zu bekommen, schaffst du, glaube ich, nur mit sehr, sehr gutem Marketing. Kannst Leute natürlich mit dem Modell anders ansprechen, aber ich glaube, das ist sehr herausfordernd und ein krasses Execution-Game. Und ich würde da eigentlich fast nur auf Leute setzen, die das schon mal gemacht haben, ehrlich gesagt. Also da kannst du jetzt nicht einfach mal schnell ein Performance-Marketing-Team aufbauen oder eine Agentur hiren oder so. Sondern da, also Kandidatenakquise muss die DNA deiner Firma sein, glaube ich. Der mit dem besten Produkt hat das trotzdem am einfachsten und gewisse Vorteile, glaube ich. Aber das bessere ist ein guter Ansatz. Ob das Produkt jetzt schon wirklich gut ist, tendiere ich auch zu eher nein, aber das ist nicht schlimm, weil das kann man ja ändern. Also ich konnte es noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ist auf jeden Fall ein Ansatz, glaube ich, den man probiert. Also und das andere Problem ist so ein bisschen, ist das ein Feature oder ist das ein Produkt? Also so ein irgendwie Culture-Check kann natürlich, also das kannst du an jeder Stelle eigentlich einbauen. Ne? Du könntest es im Targeting, also wenn du jetzt die Wertschöpfungskette anschaust von des Jobmarktes, du könntest es im ATS, das Application Tracking System, also wo werden Kandidaten in Empfang genommen von der Firma. Sagen wir, du bist jetzt, Amazon ist kein gutes Beispiel, die haben immer eigene Sachen. Du bist jetzt Mercedes, so, dann hast du wahrscheinlich SAP Success Factors als so HR-Suite. Dann könntest du auf Level des ATS, wo du jetzt deinen Lebenslauf hochlädst und so, kannst du sagen, wir machen Culture-Check. Das wäre nur ein Feature für SAP quasi. Der Kandidat muss eh durchlaufen, die Firma kann das Self-Assessment auch mit SAP relativ einfach machen, dann wäre es ein bisschen zu dünn. Du könntest sagen, ist passiert auf der, du könntest genauso gut auf der Werbeseite schon machen, das sagen die großen Werbenetzwerke, sagen wir, wir wissen eigentlich, wir kennen die Präferenzen unserer Nutzer schon sehr gut und bieten das an. Du kaufst es einfach effizienter an, gewisse kulturelle Präferenzen, also wo du also ein LinkedIn oder ein Facebook kann da fragen, ob du lieber zu Hause arbeitest oder lieber remote oder so. Ja, bin gespannt.
Viel Erfolg.
Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die daran glauben. Sekunde, Redstone habe ich gelesen, Cavalry jetzt die letzte Runde. Habe ich das hier noch irgendwo offen?
Ja, Ventures ist auch drin. Es gibt ein paar Angels, die drin sind, außer HR.
Es gibt allerlei Angels. Also der Cap-Table sieht schon, ich glaube, es gibt schon 45.000 Shares oder so. Die Gründerinnen haben aber noch mehr als 50% zusammen. Ist jetzt nicht, also es ist keine 6 Millionen Seed-Finanzierung, ne, sondern die haben schon mal 2,5 Millionen geraced, glaube ich. Damit haben sie offenbar dieses Produkt gebaut. Wie gesagt, ich fände es nur schwer, obwohl Traction kannst du halt im Umsatz definieren, und wenn es die Traction beim Umsatz gibt, dann kann man vielleicht auch so viel investieren. Aber wenn wirklich, Sekunde, das muss natürlich nicht richtig sein. Also ich habe ja gerade die Rechnung gemacht, dass 6 Millionen für 14% würden 40 Millionen Bewertungen entsprechen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist zu wild. Also dafür bräuchtest du 2-3 Millionen ARR und müsste schnell wachsen. Ich würde deswegen mal davon ausgehen, dass in diesen 6 Millionen viele vorherige Convertibles und so weiter drin sind, die konvertiert sind.
Also die Pre-Seed-Runde von 2,4 Millionen sind da zum Teil dann drin, oder wie?
Also auf jeden Fall alles, was dazwischen geflossen ist, also eventuell Angels oder so, die noch Convertible-Debt-Noten unterschrieben haben. Eventuell sogar die ersten 2,4. Vielleicht waren die ersten zwei, obwohl es gab, glaube ich, zwei Runden, müsste ich jetzt nachschauen. Also es gibt 45.000 Shares.
Ich wäre dann auf jeden Fall auf die Überschrift sofort reingefallen. Das AR-Startup Empion erhält 6 Millionen Euro Investment.
Ja, ich meine, das ist ja auch das Ziel natürlich, dass du das liest. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Gesellschaftsliste hat sich 7-mal geändert schon laut dem Unternehmensregister. Ob das stimmt, weiß ich natürlich alles nicht. Wann war die Seed-Runde? Hast du ein Datum zufällig?
Vor 2 Jahren.
Also am 15. August 2022 war klassische Slides will keiner sehen, auch schon die PR-Story, sehe ich gerade. Also die 2,4 Millionen wurden offenbar auch schon ohne Pitch-Deck geraced. Okay, aber es gab jetzt allein 2022 5 Runden. Boah, das jetzt, würde jetzt zu weit finden, das alles nachzuvollziehen, ehrlich gesagt. Aber prinzipiell, also jetzt losgelöst von dem Startup, was du natürlich machen kannst, ist, dass du eventuell sozusagen Wandeldarlehen hast in der Zwischenzeit und die konvertieren dann mit der Runde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier 6 Millionen auf 42 Millionen Bewertungen da reingeflossen sind. Beziehungsweise 42 muss ja auch nicht stimmen, weil ich muss jetzt doch gucken. Da gab es auch 2 Termine nacheinander. Ach Mann, ist das kompliziert.
Wieso würde man so viele Termine machen?
Weil immer wieder neue Parteien hinzukommen, was weder gut noch schlecht ist, ist überhaupt nicht wertend. Wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal darüber geredet, was der Sinn dieser Anleihen ist. Das ist natürlich ein Vorteil, dass du nicht mit jedem neuen Investor zum Notar latschen musst. Also wir gucken jetzt einmal. Es gab, letztes Jahr haben wir geschlossen mit, und hier gibt es keine Summe, jetzt muss ich das echt mit der Hand zusammenrechnen. Nee, ne? Ach doch, doch, Sekunde. Stand 15. September 23 gab es noch nur 35.883 Anteile, wenn ich es richtig lese. Und da gab es noch kein Cavalry, da war Peak drin schon und viele andere Angels. Genau, so, was habe ich gesagt? 35.883, ne? Halt. Ja, und nun gibt es 45.261, Sekunde. Okay, es sind ungefähr 21% neue Anteile geschaffen worden. Zu 6 Millionen wäre halt immer noch viel. Wären 30 Millionen Bewertung. Aber wie gesagt, ne, also niemand kann das überprüfen. Ob der, also es kann sein, dass Geld, was dazwischen geflossen ist, in diesen, es gab auf jeden Fall Veränderungen, ob das jetzt neue Kapitalerhöhungen waren, konnte ich jetzt so schnell nicht prüfen in der Zwischenzeit. Ich wäre überrascht, wenn das 100% frisches Geld wäre, ehrlich gesagt. Aber also zur Erklärung, was oft gemacht wird, ist, dass das ganze Geld, was in der Zwischenzeit zwischen 2 Runden eingesammelt wird, da ist oft so, dass man da kleinere Convertibles oder so mal schreibt, weil man noch einen Angel getroffen hat, den man mag, oder es irgendeinen Strategen gibt, der sich irgendwie ein frühes Ticket sichern will, oder man möchte irgendjemand anders incentivieren, dann sammelt man das Geld schon vorher ein. Das ist dann bis heute vielleicht auch schon verbraucht wieder, also nicht mehr da. Aber man zählt es dann theoretisch, konvertiert das natürlich alles dann jetzt in dieser einen großen Runde. Und so könnte es zu einer größeren Summe kommen, als jetzt tatsächlich netto zuletzt hinzugeflossen. Es kann aber auch sein, dass 6 Millionen neu hinzugeflossen sind. Man weiß es nicht, was eben schwer ist, nachzuvollziehen, wie das passiert ist.
Wir werden
also nicht, wie das passiert ist, das ist auch schwer nachzuziehen, aber vor allen Dingen, auf welcher Basis das bewertet wurde es. Ich könnte mir vorstellen, also du kannst am HR-Markt schon viel verkaufen, ohne jetzt direkt Performance zu verkaufen. Weil die Arbeitgeber einfach viel Pain haben. Und wenn du so eine Mischung aus Self-Assessment, Employer-Branding, du bist erstmal überhaupt auf der Plattform, du kannst bestehende Kandidaten schnell durch so einen Test jagen. Selbst mit dem als Tool kann man bestimmt eine 7-stellige Summe an Umsatz generieren, wenn man gut dabei ist, das zu verkaufen. Ansonsten, ach so, was man auch noch sieht auf der Website ist, von OMR Reviews wird da quasi das gezeigt. Da habe ich mal nachgeschaut, da gibt es tatsächlich 11 Reviews schon zu dem Tool. Fairerweise die Hälfte, weiß nicht, ob die Hälfte, aber einige scheinen jetzt von Investoren und Angels zu kommen, teilweise sogar doppelt. Aber so richtig geht daraus auch nicht hervor, was das Tool macht, außer die Sachen, die ich eben schon beschrieben habe. Natürlich. Genau. Muss man mal weiter beobachten, wie sich das entwickelt und vor allen Dingen, wo sie die Talente identifizieren und auch auf die Plattform bekommen. Muss ja irgendein revolutionärer neuer Weg sein, wenn der von außen so einfach nicht so durchschaubar ist.
Ein anderer neuer Weg ist der Online-Pitch oder das Online-Gründertagebuch von dem YouTuber Dave. Wir haben da in Folge 260 am 24. Juli kurz drüber gesprochen. Kapitelmarke ist Payback-Influencer-Idee. Damals warst du skeptisch. Du meintest, sie versuchen ihr eigenes Monetarisierungsproblem zu lösen, aber für die Shops und die Konsumenten wird nicht wirklich ein Problem gelöst. Und da kamen jetzt so ein paar Mails, ein paar Nachrichten rein, dass Dave jetzt anfängt, auf YouTube Videos zu produzieren über die Gründung seines Startups. Er hat mit 3 Leuten eine Firma gegründet, 200.000 Euro in die Idee investiert, mehr als er auf dem Konto gehabt hätte. Und es geht jetzt los. Am Sonntag wird das Produkt gelauncht. Es heißt SafeIt. Es ist eine Cashback-App, in der die Nutzer, also wenn du der Influencer bist und ich der Nutzer und ich kaufe was unter deinem Hashtag oder deinem Namen, dann bekomme ich 80% Cashback und du als Creator 20% von dem Cashback. Also mal angenommen, das Cashback ist 5 Euro. Dann teilen wir uns das schön. 4 für mich, ich spare ein bisschen und du kriegst ein bisschen Kohle. Vom Storytelling her würde ich 10 für 10 geben. Also wir tun mal ein Video in die Shownotes, kann man sich angucken. Ich habe natürlich gleich geschaut, mein erster Blick war, wie sieht der Cap-Table aus? Nachdem wir jetzt in der Vergangenheit bei Pizza und bei Chicken McNuggets hier gesehen haben, dass ja, die Influencer doch gerne Produkte in die Kamera halten, ohne viel Equity zu haben, sieht es so aus, dass es eine Plannik GmbH gibt. Die Firma wird nicht, so wie Dave es beschreibt in dem Video, von ihm und den 3 Leuten gegründet, sondern die 3 IT-Berater haben die GmbH letztes Jahr gegründet. Und er hat Höhle der Löwen-Style sich jetzt 70% der Firma genommen. Also der neue Cap-Table sieht jetzt so aus, die 3 Jungs, die entwickeln, haben jeweils 10% und Dave 70 für das Investment von 200.000 Euro wahrscheinlich. Und ja, die bauen jetzt an dem Ding. Aktuell ist noch Honeymoon, das Produkt ist noch nicht draußen. Das kommt Sonntag und wie ein normaler Gründer werden dann sehr große Ideen auf einmal gesponnen. Also ja, man sieht, das neueste Video ist, da spricht er mit einem der Leute aus dem Mr. Beast-Universum und meint, er könnte mit seiner App das internationale Monetarisierungsproblem lösen. Bei einem zweiten Video macht er so kurz eine Geste, dass er auch Payback im stationären Handel herausfordern könnte. Ich bin gespannt. Ja, wir werden sehen, um zu sehen, wie man ein Startup gründet, das ist ganz witzig, also ganz entertaining anzugucken. Aber auch da ist wahrscheinlich genau die gleiche Frage wie bei der Startup-Idee davor. Wie schaffst du es halt wirklich, Volumen von Nutzern, Nutzerinnen auf die Plattform drauf zu bekommen?
Also ich glaube, das soll ja der Trick sein, ne? Dass du sagst, also es ist letztlich eine Cashback-App, ne? Eine total ordinäre Cashback-App, wovon es ausreichend viele gibt. Die haben natürlich alle das Problem der Kundenakquise, ne? Dass du also eine relativ schwache Monetarisierung hast über Affiliate-Marketing und du neue Kunden gewinnen musst, relativ teuer. Und was, glaube ich, seine Hypothese ist, dass du über die bestehende Bindung zwischen CreatorInnen und ihren Followern quasi das umgehen kannst. Und das quasi, die betteln dann in jedem Video am Ende nochmal, hey, und nutzt mein Hashtag in der Save-It-App oder wie nennen die das?
Creator-Tag oder Creator-Code.
Genau, Creator-Code. Also es heißt dann eben so Ad Montana oder so oder Ad Monte und dann teilst du dein Geld quasi mit Monte. Das heißt, das könnte quasi, du musst weniger Media einkaufen, weniger Werbung einkaufen, um Kunden zu akquirieren, wenn das funktioniert, weil das für Creator und CreatorInnen natürlich eine spannende, also theoretisch passives Einkommen werden kann, ne? Wenn deine Schäfchen immer schön einkaufen gehen und du immer ein Fünftel des Cashbacks bekommst langfristig, dann hast du tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, passives Einkommen zu bekommen. Du musst es nicht ständig neu bewerben, und wenn du es neu bewirbst, kriegst du eventuell auch neue Accounts oder neue Follower, die das nutzen für dich. Und so eine gewisse Lifetime-Komponente hat das eigentlich, was ganz spannend ist. Sicherlich Die Frage ist natürlich aber, sind deine Creator wirklich so loyal, dass sie das machen? Weil das, die 20% kommen ja irgendwo her, nämlich auf die verzichtest du. Also, oder auf Deutsch gesagt, wenn du es irgendwie über einen, irgendwie, keine Ahnung, normales Cashback-Produkt irgendwie, egal, Schub, was weiß ich, was da alles gibt, oder andere Deal-Plattformen, MyDeals, ganz viele, selber machst, dann kriegst du ja den vollen Cashback. Also in dem Fall ein Viertel mehr. Und das heißt, Leute, die wirklich Deals-heavy sind, die Lust haben auf Deals, die Lust haben auf Cashback, ich glaube, die kennen den Markt ganz gut, die würden schnell vergleichen und merken, dass weniger Geld bei ihnen landet, würde ich vermuten. Ich glaube, es ist schwer, mehr Geld von den Shops aus dem Kreuz zu leiern. Also du kannst natürlich sagen, es ist kein Nullsummenspiel. Den Teil, den die Creator bekommen, muss der Shop-Kunde obendrauf zahlen. Das halte ich ehrlich gesagt für schwer. Gerade wenn du so klein anfängst, ist es unheimlich schwer überhaupt in die, das kommt noch dazu, dass die großen Plattformen natürlich auch in besseren Vergütungsstaffeln drin sind, eventuell mehr Cashback bekommen. Also du, ist ja nicht so, dass du ab morgen irgendwie die gleichen Konditionen wie ein Payback oder so bekommst. Das ist sehr unwahrscheinlich. Von daher, ich halte es für einige, also die, ich verstehe die Logik, aber ich halte es für schwerer, als man denkt. Plus, es basiert ja oft noch auf Cookies. Ich weiß jetzt nicht, wie du es in der App machen würdest, aber wenn es auf Cookies basiert, ist es natürlich diese gesamte Affiliate- und Cashback- und Deal-Industrie natürlich auch so ein bisschen gefährdet von der Abschaffung des Cookies. Da gibt es natürlich immer Umwege und Möglichkeiten über Codes und so weiter. Aber das könnte nachteilig sein. Den stärksten Punkt finde ich tatsächlich, dass das Internationalisierungsproblem löst. Also, dass du, wenn diese App international wäre, kannst du Follower in aller Herren Ländern quasi monetarisieren als Influencer. Ob der Use Case jetzt wirklich so groß ist, ist aber nochmal eine andere Frage, glaube ich.
Ja, und ist die Conversion Rate da überhaupt so groß? International. Wenn du das runterrechnest, ist ja wahrscheinlich mit 5% Cashback und irgendwie ein Fünftel davon an den Creator, bist du bei 1% Provision Umsatz, was du da verkaufst, so als Creator. Die Frage ist, macht es Sinn, dafür das Video so zu machen, dass du da irgendwie die App ins Bild legst, oder lässt du dann einfach eine spanische Werbung von YouTube laufen, anstatt deinen...
Ja, du kriegst ja nicht nur es gibt wenig aufzuteilen, das stimmt. Also die App will was haben, der Kunde möchte was haben, also der Consumer möchte was haben und der Influencer soll was bekommen. Und es gibt insgesamt ja aber nur irgendwo zwischen...
Ja, die App möchte nichts haben, angeblich ist sie kostenlos.
Großartiges Geschäftsmodell. Nee, das haben sie schlau formuliert. Sie sagen, wir bekommen erstmal gar nichts, oder wir nehmen uns erstmal gar nichts. Sie kriegen natürlich hintenrum eine Affiliate-Provision. Nicht hintenrum, aber sie bekommen eine Affiliate-Provision. Die gibt's natürlich trotzdem. Ansonsten wäre es wohl ein schlechtes Geschäftsmodell, wenn du dein Leben lang kein Geld verdienen willst. Der Händler, der ein Produkt verkaufen will, gibt, sagen wir mal, vielleicht, es hängt sehr vom Produkt ab, ne? Bei Elektronik eher 2% vielleicht. Bei Nahrungsergänzungsmittel kannst du vielleicht auch 10% Cashback geben. Nehmen wir mal 10% so. Davon musst du erstmal das Affiliate-Netzwerk bezahlen. So, dann hast du vielleicht noch 7-8%. Also sagen wir, verkaufst jetzt einen Eiweißshake für 100 Euro. So, und dann willst du 10% vielleicht incentivieren. Vielleicht geht bei Nahrungsergänzung sogar ein bisschen mehr. Aber der Einfachheit halber so 10. Dann musst du jetzt erstmal ein Affiliate-Programm haben. Dafür brauchst du ein Affiliate-Netzwerk, eventuell eine Affiliate-Agentur, je nachdem, wie gut du das kannst oder wie professionell du bist. Das heißt, dann bleiben eigentlich noch 7-8% übrig. Eher 7, würde ich sagen. Davon will der Affiliate jetzt Geld verdienen. Das werden wahrscheinlich so 2% sein. Dann sind wir auf 5 runter. Und von den 5 kriegt jetzt der Influencer ein und der, also du kriegst 4 Cashback, die den Händler 10% kosten. Sehr stark vereinfacht, gibt kompliziertere Modelle und so weiter. Der Vorteil ist aber natürlich, dass nicht diese 1% spannend sind für den Influencer, sondern das kauft der Kunde am nächsten Tag noch was anderes in der App, geht irgendwie zu Zara oder H&M oder was auch immer, verdienst du daran ja auch mit. Das ist ja eben ich gehe davon aus, dass es eine Lifetime-Vergütung gibt. Also wenn du einmal dein Cashback gewählt hast, das war auch das Problem. Du musst dich, wenn ich es richtig verstehe, erstmal für einen Influencer entscheiden, den du unterstützen möchtest. Es wäre jetzt technisch aber keine große Herausforderung, das irgendwie splitbar zu machen, dass du zwei Leute supporten möchtest, dann kriegt halt jeder ein 0.5%.
Wenn ihr erfahren wollt, wie das ist, ihr könnt entweder den Gutscheincode von Pip nehmen oder von mir, wenn ihr bei Ostrom jetzt euren...
Also diese Internationalisierung klingt erstmal spannend, aber ich glaube dann, dass die meisten Influencer aber auch gar nicht so international sind. Das ist so ein bisschen wie Podcaster, glaube ich, dass sie eigentlich einen sehr starken lokalen Footprint haben. Fairerweise, sagen wir, das Business schlecht zu machen, ist wenig administrativer Aufwand. Das richtig, richtig gut zu machen, ist unheimlich großer Aufwand. Also aus eigener Erfahrung, glaube ich, und braucht unheimlich gute Operational Skills. Also ich würde ehrlich gesagt, also der Twist ist ganz nett zu sagen, das Kundenakquiseproblem lösen wir mit den Influencern. Aber die Kernzielgruppe, also wer weiß noch nicht, dass es Apps gibt, wo du Geld zurückbekommst. So. Und die das richtig geil finden, A, sind die schon bei ihrer Lieblingsplattform und B, werden die vergleichen und werden sehen, ich bekomme bei Save It weniger zurück als bei den Top-Deal-Seiten oder Top-Cashback-Seiten. Und deswegen würde ich sagen, es ist, sofern du nicht sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Influencer davon überzeugst und so groß wirst, dass du wirklich gute Konditionen bekommst, halte ich es für eine Totgeburt. Und ich würde sagen, es lebt kein Jahr weiter. Obwohl es sehr kapitaleffizient ist. Ne? Also du brauchst ja, ich habe auch überlegt, der hat ja 200.000 investiert da auf eine 300.000 Bewertung. So, gut, wie du sagst, Höhlendeal. Wofür man die braucht, frage ich mich auch.
Ja, als nächstes gibt es jetzt Förderung und dann Angel-Geld und dann VC-Geld.
Achso, genau. Sie reden auch schon mit VCs. Nee, es gibt schon VC, glaube ich. Aber wenn jemand Interesse hat, darf er sich trotzdem melden oder so.
Ja,
und sie schwanken so ein bisschen zwischen Verzweiflung und FOMO, habe ich das Gefühl. Also sie wollen FOMO. Ich finde, es wirkt verzweifelt. Es soll aber FOMO. Also er macht das so ein produktionstechnisch schon sehr gut, finde ich natürlich. Wie gesagt, du bist ja hellauf begeistert auch. Bei mir schwingt so fake it until you make it. Aber das macht ja auch jeder Gründer und jede Gründerin. Das ist halt auch normal. Das ist auch fair. Finde ich auch nicht schlimm. Bin gespannt, wer da investiert. Also angeblich ist ja schon ein VC heftig interessiert oder schon kurz vorm Unterschreiben oder ist schon unterschrieben. Ich habe es nicht ganz verstanden am Ende. Aber ich bin gespannt, wer da investiert, ehrlich gesagt. Also, ich hoffe nicht wieder in Form, wo ich investiert bin.
Ich habe Video 2 gesehen und in Video 2 wurde gesagt, in Video 3 am Mittwoch wird announced, wie das mit der Finanzierung geht. Dann habe ich Mittwoch gesehen, dass das Video 3 noch nicht draußen war. Das kam gestern Abend, Donnerstagabend. Da war dann ein Werbepartner jemand, der Förderprogramme empfiehlt und so. Also sie werden jetzt erstmal den Fördertopf nehmen oder haben den wahrscheinlich genommen in der letzten Zeit. So,
ist ja in Bamberg oder so gegründet. Da gibt's bestimmt, was ist das, Oberfranken? Keine Ahnung. Gibt's bestimmt Fördertöpfe, die man um mehr Startups in die Region. Sekunde, jetzt muss ich mal gucken. Oder ist das Oberfranken? Wie heißt denn das? Sekunde. Oh Gott. Westdeutsche Geografie ist nicht meine Stärke.
Oder sie ziehen nochmal nach.
Ich muss auch mal zeigen, was ich nicht kann. So damit, das macht sympathischer.
Oder sie ziehen nach Köln und kriegen da die Förderung. Dann wären sie, wäre es näher bei ihm.
Oh, Oberfranken, ich hatte recht. Okay, ich kann das doch. was soll ich sagen? Achso, und das finde ich aber auch gut. Also so ein bisschen zeigt, wie man eine GmbH gründet dabei und so. Wie man das auch jeder seine eigene Holding hat sofort. Das finde ich auch ganz gut. Fertige GmbHs gibt es gerade sehr günstig bei Riot Capital. Soll ich sagen? Nee, soll ich nicht sagen, sondern habe ich gerade gesehen, dass man das, also wer schnell eine Holding oder GmbH kaufen will, können wir auch rausschneiden. Nee, fiel mir nur gerade, weil es gerade wirklich passt. Wenn du schnell deine eigene Holding, also du willst deine Anteile ja nicht unbedingt als Privatperson halten, sondern als Holding, kann man fertige GmbHs kaufen.
Mach mir ein Intro, ich schreibe ein Angebot für einen Werbedeal.
Also, dann schneidest du die auch raus.
So, wir machen weiter. NFTs, du hast mir sehr viel Freude heute bereitet, indem du mir das witzigste Werbevideo des Jahres eigentlich gezeigt hast. Magst du es mir erklären?
Es kommt nicht von, das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Sekunde, muss ich noch mal reinschauen. Das kommt, Credit where credit is due. Das kam nicht von mir, sondern hat dein Freund Andreas Lehr geschickt, tatsächlich.
Ach so, aber macht er jetzt schon PR in dem Laden, oder wie?
Bitte nochmal?
Macht er jetzt schon PR in dem Laden?
Nee, aber der dachte, glaube ich, dass das für dich relevant sein. Sekunde, ich muss das Video aber kurz angucken, weil ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen.
Das Video kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Ich habe es nicht ganz angeschaut, aber wer hat das eigentlich produziert für die? Weißt du das? Naja, auf jeden Fall ist die Kampagne kommt von Kaufland und wie ist das? Tech Talk? Real Talk Tobi? NFT Tobi? Real Talk mit NFT Tobi oder so? sagt, dass es eine Kampagne gibt, dass du dein altes NFT einreichen kannst und kriegst einen 10-Euro-Gutschein von Kaufland dafür. Und deswegen dachte ich, das muss doch 100% relevant sein für dich.
Ja, ist es auch.
Hast du dich schon abgeholt, die Gutscheine?
Nee, das nicht. Ich habe mir kurz überlegt, stell dir vor, NFTs gehen wieder ab und auf einmal ist Kaufland der größte Holder von so NFTs.
Ja.
Ohne es gewollt zu haben.
Das wird man nicht zum reichsten Mann Deutschlands. kennst du schon D11Z Ventures?
Nee.
Ich glaube, so tritt Dieter Schwarz Family Office jetzt im Venture Capital auf mit so wie Andreessen Horowitz ist jetzt D11Z für Dieter Schwarz. Das ist natürlich lustig, wenn sie die alle verwahren. Die Frage ist, wer ist überhaupt noch in der Lage, das irgendwie zu übertragen mit den Wallets und so.
Die laufen ja alle noch.
Das kann bestimmt, man muss mal, pass auf, du musst mal deins, du kannst ja irgendein minderwertiges, was du hast, also sind ja alle minderwertig, aber du kannst ja irgendeins, das du wirklich nicht mehr liebst, rüberschicken, dann kriegst du ja die Wallet-Adresse von Kaufland. Und dann müsste man noch tracken, kann man nicht so tracken dann, was wer alles was besitzt und so, ist das nicht so transparent?
Ja, das lassen wir die Community machen. Wir haben ja auch ein paar von unseren Krypto-Spezies, die schicken uns das morgen auf unserer Community und sagen.
Wir wollen wissen, wie viel NFTs besitzt Dieter Schwarz am Ende.
Wir wollen nächste Folge zeigen wir, wie viel NFTs überhaupt dafür, also wie erfolgreich war die Kampagne. Weil der Spot ist schon sehr witzig und was es für mich gemacht hat, ist, ich habe mir erstmals wieder angeguckt, was mein Viech noch wert ist. Also, ja, ein bisschen schmerzhaft. $2,357 aktuell. Also eigentlich genauso schlecht wie jede Tech-Growth-Aktie, die man Ende 2021 gekauft hätte.
Der ist glaube ich, nicht ganz fair, der Vergleich. Aber ich weiß, was du implizieren willst, stimmt prinzipiell, ja.
Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich bei CloneX, also oder Artifact, wie die heißen, es ist ja auch, ich habe mich gefragt, habe ich mehr Geld durch FTX verloren? Also bin ich auf Sam Altman-Fried böse oder vielleicht.
Sam Altman-Fried heißt nur alle gleichen.
Wie heißt der?
Sam Bankman-Fried heißt er.
Ah, ja. SBF oder vielleicht doch auf Andreessen Horowitz, weil die ja das Ding so wahnsinnig hochgepusht haben. Aber ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Hast du mir das eigentlich geschickt? Jemand hat sehr schlau bemerkt, dass in dem Tech-Manifesto von Marc Andreessen das Wort Krypto nicht einmal gefallen ist und Blockchain. fand ich eine sehr spannende Beobachtung. Dafür, dass die ja irgendwie ein Viertel ihrer liquiden Mittel da irgendwann mal drin hatten. Scheint, fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Weiß nicht mehr, wer das war, aber vielen Dank nochmal.
Ich könnte mir jetzt entscheiden, ob ich mir jetzt noch für 0,14 ETH diese Nike-Schuhe in Real kaufen würde, die ich damals gemintet habe oder so. Für $250 nochmal irgendwie Sneaker kaufen? I don't know.
Ja. Mach mal. Da hast du wenigstens Schuhe.
Ja, aber ist das nicht so ein bisschen Walk of Shame, dass man dann in den Schuhen, in diesen dummen Kryptoschuhen rumläuft?
Ja, wahrscheinlich, aber da kennst du dich wieder mit so anderen Krypto-Leuten.
Ja.
Man zieht die ja bestimmt. Würdest du die dann anziehen?
Um dir eine Freude zu machen, wahrscheinlich.
Okay.
Ja, Krypto nicht so gut gelaufen. Sag mal, ist ServiceNow.
Ist wieder bei 35 gewesen, Bitcoin.
Ja. Stimmt.
Läuft.
Stimmt. Wie Tech-Aktien.
Vielleicht deswegen will Kaufland uns die NFTs klauen jetzt.
Ja, das ist das größte Arbitrage-Modell. Das wird so krass. Stell dir vor, die NFTs geht nächstes Jahr ab und auf einmal.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist das, ganz ehrlich?
Ja.
Glaubst du, also glaubt irgendwer, dass NFTs nochmal wiederkommen?
Ja.
So Rare hat 700 Millionen geraced. Eieieiei.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Hast du uns Earnings mitgebracht?
Auf jeden Fall. Das ist ja die Top-Tech-Woche quasi. Wir können auch ein bisschen langweilig mit ServiceNow anfangen. Die Unternehmenssoftware relativ gute Zahlen reported. Was ist das Kürzel? Now ist das Kürzel. Wachstum hat sich beschleunigt. Die waren mal auf 22 runter, aber selbst das war eigentlich noch sehr gut für die Nach-Corona-Zeit, sind jetzt aber in drei Schritten auf 27,2 inzwischen hochgegangen beim Subscription Revenue. Rohmarge ungefähr stabil geblieben. Kosten wachsen auch noch relativ stark weiter, aber natürlich nicht, also nicht so schnell wie der Umsatz. Kosten wachsen nur 16,5, während Revenue 27,2% wächst. Kannst du mal aufhören, jetzt immer in den Cheat rumzufummeln, während ich spreche? Das lenkt mich extrem ab, weil ich Angst habe, dass du da Quatsch reinschreibst. Also sind weiterhin, waren immer profitabel eigentlich, sind weiterhin profitabel, machen ungefähr 10% operative Marge. Das waren im Vorjahr nur 5%, also quasi verdoppelt die operative Marge. Wie gesagt, seit 27% wachsen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir nachgeschaut haben, waren sie dann aber unheimlich teuer. Rohertrag pro Mitarbeiter ist auch innerhalb von einem Jahr von 285.000 im Jahr auf 323.000 gestiegen. Und ich glaube, ServiceNow ist aber relativ hoch bewertet auch, weil das wie ein Uhrwerk. Bill McDermott, der ehemalige SAP-Chef, leitet das ja. Sehr seniorer SaaS-Executive. 113 Milliarden kostet ServiceNow schon. Das entspricht 13 Mal Umsatz. Also relativ teuer dafür, dass die Profitmarge noch gerade, also operative Marge ja nur 10% ist. Cashflow kommt schon ein bisschen mehr bei rum. 3 Milliarden Cashflow im Jahr. Also man kann auch sagen 30 Mal Cashflow. Eher 40 Mal Cashflow. Immer noch teuer. Aber ja, gute Zahlen. 27% Wachstum in diesen Zeiten, nicht von schlechten Eltern. Sie sagen, AI hat dabei viel geholfen. Ob das jetzt der Grund ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber ja. Okay, dann kommen wir mal zu den spannenderen Firmen. Willst du mit Meta oder mit Amazon anfangen? Darfst du dir aussuchen?
Mach erstmal Meta. Amazon interessiert mich mehr.
Okay, Meta hat am Mittwoch reported. Und ich würde sagen, extrem gute Zahlen geliefert. Also zur Einordnung, vor einem Jahr ist Meta um 4,5% geschrumpft beim Umsatz, für zwei Quartale in Folge sogar. Und jetzt wächst man wieder 23%, also erholt sich extrem gut vom Vorjahr. Grund dafür ist einerseits vielleicht, dass der Werbemarkt, dass Advertiser zurück an den Markt kommen. Das hat man auch bei Google und Snap gesehen, dass es wieder, dass es prinzipiell wieder einen Wachstumsmarkt gibt, aber keiner wächst so schnell wie Meta, ne? Also Google im Vergleich war bei 12, wenn ich es richtig erinnere. Sekunde, ich guck mal nach, kein Quatsch erzählen. Google ist gewachsen 11%, nicht 12. Snap glaube ich 5 und Meta wächst aber 23% gegenüber dem Vorjahr. Sparen sogar noch ein bisschen bei den Costs of Revenues. Dadurch verbessert sich die Rohertragsmarge nochmal um von 79,4% auf 81,8%, also um 2,4 Prozentpunkte oder 240 Basispunkte. Und dann haben sie bei den Kosten brutal gespart, also nicht brutal, aber sie haben ordentlich gespart. Operative Ausgaben sinken um 13%, hauptsächlich beim Marketing und Sales haben sie fast ein Viertel gecuttet, minus 24% Marketing und Sales Kosten. R&D ist ungefähr auf Level des Vorjahres und General Admin ist 40% unterm Vorjahr. Das ist aber nur ein kleinerer Block. Also sie haben viel Overhead gecuttet, hat man ja gehört, ne? Dass sie die operativen Leute, produktive Leute behalten wollen und Manager müssen entweder wieder anfangen zu arbeiten oder haben keinen Job mehr. Das nehme ich an, ist einer der Gründe dafür, dass General Admin besonders leidet. Marketing ist sicherlich eine Mischung zwischen Budget und Personal. Man kann es auch beziffern, das Personal ist von, ich glaube, um fast 22.000 runtergegangen. Headcount ist noch 66.000, war mal über, war mal 88.000. Also ein Viertel der Belegschaft eigentlich losgewonnen innerhalb von einem Jahr. Man sieht sehr gut, du kannst trotzdem 23% wachsen mit weniger Leuten, zumindest jetzt erstmal kurzfristig. Und vor allen Dingen sieht man, dass sich, also wir haben Umsatzwachstum von 23%, wir haben 2,5% mehr Rohmarge durch Kosteneinsparung und die operativen Ausgaben sind um 13% gesunken insgesamt. Und dadurch verbessert, also verdoppelt sich dann die operative Marge von 20 auf 40%. Und 40% ist natürlich eine extrem gute operative Marge, die die wenigsten Unternehmen haben. Das ist fast so auf dem früheren Metaniveau wieder. Ein Riesenschritt vorwärts. Das Net Income, also nach Finanzergebnis und Steuern, ist von 4,4 Milliarden auf 12 Milliarden um über 175% gestiegen, also fast verdreifacht. Und der operative Cashflow hat sich verdoppelt, mehr als verdoppelt, von 9,7 auf 20,4 Milliarden. Und die spannendste Zahl finde ich eigentlich der Net Profit pro Mitarbeiter ist von $50.000 im Quartal auf $183.000 im Quartal gestiegen. Also statt 200.000 Profit im Jahr macht ein Mitarbeiter der durchschnittliche Mitarbeiter in Facebook oder in Meta jetzt 183 über 700.000 Profit im Jahr. Also kompletter Kurswechsel. Im Vorquartal hat man es noch nicht so gesehen, weil es viele Einmalaufwendungen für Restrukturierung gab. Das belastet kurzfristig dann ja die Ergebnisse, wenn man es nicht irgendwie getrennt ausweist. Und jetzt schlägt das aber alles voll durch. Und jetzt fragt man sich, warum ist die Aktie trotzdem gesunken? Weil eigentlich sind das wirklich gute Zahlen. Ich würde auch sagen, überraschend gut. Und der Grund ist, also es gibt zwei Gründe, die sich nachvollziehen lassen, glaube ich. Oder vielleicht drei. Also man könnte sagen, Meta ist 150% gelaufen dieses Jahr. Da haben Leute jetzt einfach auch Sell on Good News gemacht und mitgenommen, was sie kriegen konnten. So, der Trade ist aufgegangen. Die Strategie ist jetzt größtenteils durchgesetzt. Die Firma ist wieder fair bewertet. Und es gibt ja keine weiteren Kürzungen. Das ist vielleicht eine Lesweise. Das andere ist, die CFO, Frau Lee, hat angekündigt, oder beim Ausblick haben sie gesagt, dass das Q4 wieder nicht so gut werden könnte, weil es eine gewisse Zurückhaltung bei Werbetreibenden gibt. So, es stellt sich heraus, dass Kriegsverbrechen und Propagandabilder und was alles gerade geteilt wird in sozialen Medien, ist kein schönes Umfeld für Advertiser. Also die Nachfrage und diese 23% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, die man jetzt gesehen hat im Q3, ist man sich nicht ganz sicher, ob man das im Q4 auch wieder sehen wird, weil die Leute jetzt schon wieder vorsichtiger werden. Und solange du andere Möglichkeiten hast, wirbst du natürlich lieber in einem Umfeld, wo du das ausschließen kannst, dass du eventuell dein Milchpulver irgendwie neben Bild von toten Kindern erscheint. Das ist halt aus Branding-Gesichtspunkt, willst du das nicht assoziieren. Deswegen ist es sinnvoll, in solchen Phasen vielleicht auch das Werbebudget zu limitieren. Das ist die Vermutung und das ist was Analysten dann so auch so erzählen, warum es eventuell nicht so spannend oder warum die Aktie negativer geht. Und das Dritte ist einfach, dass der Markt gestern natürlich auch insgesamt oder am Mittwoch auch insgesamt beziehungsweise am Donnerstag ist es ja, am Donnerstag auch insgesamt sehr verhalten war, beziehungsweise stark zurückgegangen ist. Und da konnte Meta ja dann auch nicht so richtig gegen den Trend Gas geben. Aber ich finde, es sind hervorragende Zahlen. Wenn man, also besser kannst du das Year of Efficiency nicht, glaube ich, durchziehen. Wie gesagt, ein Viertel Personal abgebaut, Kosten 13% reduziert, dabei aber die Umsätze um 23% gesteigert, Cashflow, alle Kennzahlen deutlich verbessert. Es hat auch kein nicht signifikant Wachstum gekostet, Family of Apps User. Wenn man den glauben kann, ist halt so, wie sie reporten. Wir wissen, da könnte es Dubletten geben. Wachsen 7,2%. Das sind Daily Active People. Sie wachsen 7,2% gegenüber dem Vorjahr auf 3 Milliarden, über 3,14 Milliarden. Facebook wächst angeblich noch 6% auch auf über 2 Milliarden. Ich glaube schon, sehr, sehr gute Zahlen von Facebook. Offenbar aber auch so erwartet und der Ausblick hat es dann so ein bisschen vermiest. Wobei, fairerweise, der Ausblick, das ist ja eigentlich ein kurzfristiger Effekt. So, dieser Krieg wird halt in der Intensität. Und ich glaube, das ist was berechtigt. Du kannst sagen, es könnte schlimmer werden, wenn es zu diesem sogenannten Flächenbrand kommen könnte. Aber dass Israel jetzt nicht über Monate den Gazastreifen zubomben kann, ist ja auch relativ klar. Von daher fände ich das eigentlich jetzt keine so gute Begründung. Dann würde ich eher sagen, prinzipiell hat sich die Ertragslage von Meta sehr gut, sehr stark verbessert. Und das ist ja ein andauernder Effekt erstmal, mit allen Problemen, die Meta strategisch hat. Aber kann man gucken, was kosten die eigentlich? 770 Milliarden ist Meta noch wert. 6-mal Umsatz, 17-mal Gewinn. Ja, bei 27% Wachstum kannst du, oder 23% Wachstum kannst du natürlich sagen, das ist jetzt nicht unmöglich teuer. Heute geht es auch schon wieder ein bisschen hoch. Ja, das sind, glaube ich, so die Beweggründe. Noch Fragen dazu?
Nee. Erklär mir, warum Amazon steiler steigt als Google oder dein Microsoft diese Woche nach Earnings.
Ja, also Amazon hat, ich würde sagen, auch sehr, sehr gute, also überwiegend sehr gute Zahlen reported. Auch die sind in 3 von 4 Quartalen, also bei den Net Product Sales zumindest, sind sie in 3 von 4 Quartalen letztes Jahr geschrumpft. Insgesamt haben sie aber über die Services noch immer, sind sie gewachsen. Wachstum beschleunigt sich jetzt erstmal wieder von Vorquartal 10,8, davon 9,4 auf jetzt 12,6%. Also Total Net Sales sind 13% im Plus, könnte man sagen. Das ist eine Verbesserung der Lage. Man könnte jetzt auch langsam davon sprechen, dass E-Commerce sich eigentlich erholen müsste, wobei es ja gar nicht so stark vom E-Commerce getrieben ist bei Amazon, aber obwohl auch schon. Aber eigentlich haben wir das Tal so ein bisschen gesehen beim E-Commerce vorerst. Ne? Das kann sich immer wieder verschlechtern, wenn das Zinsszenario irgendwann, also wenn die Zinsen für dein Auto und dein Haus das Budget auffressen, dann kannst du irgendwann auch hast du kein Disposable Income mehr. Das kann gerade in den USA, glaube ich, schon, dass dadurch, dass du veränderliche Zinssätze hast in vielen Konsumentenkrediten, kann das schon sehr aufs Budget drücken und die inländische Nachfrage. Aber es sieht erstmal so auf, vorerst lokales Minimum haben wir letztes Mal drüber gesprochen, als gäbe es da jetzt die Trendwende oder hat es die gegeben im Q2, Q3. Und als könnte man von jetzt an wieder schneller wachsen. Wo sozusagen die neue Baseline beim Wachstum ist, das muss man jetzt sehen bei allen Modellen. Ich glaube, für kaum ein E-Commerce-Modell kann man das gut sagen, ehrlich gesagt, sehr schwer. Also Amazon, die letzten 2 Quartale auch von Einsparmaßnahmen natürlich geprägt. Auch Amazon hat 27.000 Leute gehen lassen, noch ein bisschen mehr als Facebook, hat natürlich auch mehr Potenzial dafür. Die Warehouse-Worker und Saisonkräfte schwanken natürlich sowieso stark, aber es waren, glaube ich, über 20.000 Corporate-Jobs von den 300.000, die sie haben gehen lassen. Dadurch sind die operativen Kosten auf den niedrigsten Wert, oder das Wachstum der operativen Kosten ist auf den niedrigsten Wert seit Menschengedenken gewachsen bei Amazon. Es sind nur noch 6% Wachstum bei den operativen Ausgaben. Und da muss man jetzt sagen, da gehört natürlich Fulfillment und sowas auch dazu. Da kann man gar nicht, also da auf negatives Wachstum, also Kosten zu sparen, ist gar nicht so einfach. Relativ gesehen zum Umsatz haben sie da Kosten gespart. Also die Fulfillment-Quote, Sekunde, das ist hier ganz unten auch in einem Sheet drin. Fulfillment als Anteil des GMVs ist nochmal 0,7 Prozentpunkte runtergegangen. 70 Basispunkte von 12, das sind eigene Berechnungen, die müssen nicht stimmen, aber 12,2 auf 11,5 anteilig Fulfillment. Also auch das wird günstiger. Beim Marketing hat man sogar in absoluten Zahlen gespart, also Marketingquote ist auch nochmal deutlich runtergegangen. General Admin minus 16% gegenüber dem Vorjahr. Und auch bei den Cost of Sales relativ gesehen günstiger geworden, so dass der Rohertrag sich verbessert hat, und zwar von zuvor 44,7 auf jetzt 47,6%, fast 3 Prozentpunkte über dem Vorjahr, weil die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz steigt. Und ja, also das klingt jetzt alles wie kleinere Effekte, so nur 3% mehr, also 3% mehr Rohmarge ist für Amazon, also da geht es um 10 Milliarden. Aber das klingt jetzt alles nicht so viel. Gesamtwachstum 13%, Marge ungefähr 3 Prozentpunkte besser und OPEX steigen nur noch mit 6%. Aber durch sagen die schiere Masse und den operativen Hebel von Amazon bedeutet das den Unterschied zwischen 2,5 Milliarden operativen Einkommen vor einem Jahr und über 11 Milliarden. Jetzt, also das Operating Income hat sich um mehr als 300% gesteigert, hat sich mehr als vervierfacht. Letztes Jahr waren 2,5 Milliarden, jetzt 11 Milliarden. Das ist schon enorm. Noch mehr, wenn man auf den Free Cashflow, ist ja eigentlich die Kennzahl, auf die Amazon am meisten schaut. Und der ist, Sekunde, Free Cashflow ist von, auf Basis der letzten 12 Monate war er minus 20 Milliarden letztes Jahr. Jetzt ist er bei plus 21 Milliarden. Also 40 Milliarden Unterschied im Free Cashflow. Oder Free Cashflow Marge war letztes Jahr minus 4%, jetzt ist es plus 4%, einfach gesagt. Inventar hat man ein bisschen abgebaut, relativ gesehen zum Umsatz. Also es spricht auch sehr krasse Kostendisziplin daraus. Wie gesagt, man wächst wieder schneller. Und dann schauen wir mal in die Geschäftsbereiche. Also einmal geografisch kann man ja unterteilen. Amerika ist wieder deutlich profitabel, macht 5% operative Marge. Das ist aber das gesamte Amerika-Geschäft, inklusive, nicht inklusive Cloud, aber also alle Services. Und International ist quasi break-even. International hat letztes Jahr noch 2,5 Milliarden Verlust gemacht, minus 9% Marge war das, und ist jetzt bei 100 Millionen Verlust. Das ist an Amazon-Verhältnissen gemessen nichts, also eigentlich fast break-even international. Wahrscheinlich hätte man gern break-even geschafft, aber es ist ja auch Quatsch zu sparen, wenn man gute Investitionsprojekte hat. Und dann, und das ist natürlich das, was jetzt auch hier wieder wichtig war, AWS, das Cloud-Hosting-Geschäft von Amazon, das hat sich stabilisiert. Das ist mal gefallen von, im letzten Jahr haben wir das letzte Jahr begonnen bei 37%, ist dann 33, 27, 20, 15 bis auf 12,2% runtergegangen. Also hat sich gedrittelt das Wachstum. Und jetzt ist man von 12,2% Wachstum auf 12,3% Wachstum gekommen, also stabilisiert, wobei man sagen muss, bei Google sah es ja genauso aus letztes Jahr und dann sind sie nochmal 6 oder 5,5% abgerutscht beim Wachstum. Also es sieht aber so aus, als hätten die meisten Firmen ihre AWS-Sparmaßnahmen jetzt abgeschlossen und netto, also AWS ist immer gewachsen, aber 12% ist natürlich für eine Cutting-Edge-Technologie jetzt wenig Wachstum gesehen, aber es deutet sich ein Tal an. Wie gesagt, es kann trügerisch sein wie bei Google, aber es sieht erstmal so aus, als wäre der Boden gefunden. Man hofft natürlich, dass es wieder auf eher 20% hochgeht, sicherlich bei Amazon. Gut ist, dass sie ihre operative Marge verbessern konnten. Google hat ja auch weniger Profit gemacht. Also es ist nicht nur langsam gewachsen, hat auch weniger Profit gemacht. Amazon hat 4% Marge rausgeholt. Letztes Jahr 26,3% AWS-Marge, dieses Jahr 30,3%. Sie mussten nicht ihre Preise irgendwie deutlich billiger machen, um das zu halten, sondern haben durch Kosteneinsparungen vielleicht auch das teilweise gelöst. Und so sind sie quasi so schnell gewachsen wie im Vorquartal, nicht weitergefallen. Und die operative Marge haben sie sogar verbessert im AWS-Segment. Dann können wir noch schauen auf die anderen Geschäftsbereiche. Also Online-Stores, das, was sie selber verkaufen, ist um 7% gewachsen. Wir wissen aber, das ist nicht der Bereich, wo sie investieren, sondern also es kommt jetzt zu einer ordentlichen Erholung, aber das ist eigentlich das, was sie so ein bisschen ausfaden oder nicht, wo es nicht um viel Wachstum geht, sondern um Profitabilität und ein gewisses Grundrauschen scheint mir. Dann Physical Stores, weniger wichtig, das ist Whole Foods hauptsächlich, wächst mit 6%, ungefähr auf Niveau des Vorquartals. Third-Party-Seller-Services wächst fast 20%. Also das treibt definitiv hier ganz stark das Gesamtwachstum. Das ist quasi das Marktplatzgeschäft von Amazon. Das war, ehrlich gesagt, lief immer noch relativ gut die ganze Zeit, aber es konnte noch mal ein bisschen beschleunigen. Dann auch spannend, Subscription-Services, Amazon Prime wächst mit 14%. Auch jetzt inzwischen erst mal 10 Milliarden pro Quartal Umsatz mit Amazon Prime, also 40 Milliarden Runrate aufs Jahr gesehen. Gute Wachstumsrate, teilweise Preiserhöhungen haben wir alles gesehen. Aber ich glaube 14% ganz gut dafür, dass man davon ausgehen muss, dass viele Leute einfach Prime schon besitzen. AWS haben wir gesagt 12%. Und dann vielleicht noch spannend wirklich ist das Advertising-Business von Amazon, was glaube ich das ist, was sie noch mehr ausbauen wollen. Also Eigengeschäft ist ihnen eigentlich relativ egal, glaube ich. Third-Party-Geschäft ist das, was Volumen und Marge und Wachstum treibt. Und Advertising ist so the icing on the cake, was, glaube ich, also brutale Rohmargen hat und auch natürlich am schnellsten wachsen soll. Und Amazon macht 12 Milliarden Quartalsumsatz nur mit Advertising. Das ist ein Wachstum von 26%, also der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich, schneller als Cloud, schneller als Third-Party, schneller als Prime. Und das Spannende ist, es wächst schneller als, wir haben ja eben gesagt, Facebook sind die, die deutlich schneller wachsen beim Werbeumsatz als Snap und Google und sicherlich auch Pinterest. Aber hey, hier Amazon Advertising, das wächst mit 26% nochmal dreimal schneller als Facebook und mehr als doppelt so schnell wie Google beim Advertising. Also sie gewinnen weiterhin Marktanteile, machen fast, also Ende des Jahres sind sie bei 50 Milliarden Werbeumsatz im Jahr bei Amazon. 50 Milliarden ist wahrscheinlich, ja, ist der Werbemarkt von Deutschland. Sekunde, ich guck mal kurz, ich glaube nicht ganz, aber
sehe ich das richtig? Machen Sie
geil. Werbemarkt Deutschland, 48,7 Milliarden. Also Amazon macht so viel Werbung, Werbeumsatz Ende des Jahres wie ganz Deutsch. Der ganz alles Deutschland TV, alles Deutschland Zeitung und so weiter. Das ist, was Amazon jetzt macht. Und das wächst, diese Business Unit wächst mit 26,3% in eigentlich weiterhin schlechten Zeiten. Es erholt sich langsam, aber es sind ja trotzdem keine einfachen Zeiten.
Ist es richtig, dass die 10-mal so viel Werbeumsatz machen wie Snap? Haben die nicht irgendwie 1,2, was war das bei Snap, Revenue?
Ja, ziemlich genau hast du, ja, ziemlich genau 10-mal so viel Umsatz wie Snap. Das schon saftig, auf jeden Fall.
Ach ja, sie haben auch mit jeder Brand eine Verbindung. Und es geht halt alles, es ist halt alles digital, ne? Also.
Ja. Ja, genau. Ist 95% Rohmarge. Du musst die Werbung verkaufen natürlich, aber das ist ja, wird viel automatisiert natürlich auch passieren. Wenn, also immer dann, wann die Händler selber zahlen, ist es natürlich, die sind gewohnt, das zu machen. Also was Amazon noch für Werbung ausgibt, ist 5,4%, also ja, 5,4% des GMVs. Nach meinen eigenen Berechnungen, ne? Man kennt das GMV ja nie 100%. Aber ich will es jetzt auch nicht nur zum Revenue rechnen, weil dann wirkt es zu hoch. Aber also was Amazon ausgibt, ist 5,4% des von mir errechneten GMVs und was sie erhalten an Werbung ist 6,2%. Also sie haben einen Werbemotor irgendwann, wo sie wahrscheinlich 10% des Umsatzes mit Werbung machen, beziehungsweise das machen sie ja schon jetzt. 10% des Umsatzes machen sie schon jetzt mit Werbung. Das kann man auch nochmal sagen. Sie machen eigentlich ja 10%. Ja, sie nähern sich 10% des Umsatzes mit Werbung. Und gleichzeitig geben sie aber nur weniger selber für Werbung aus. Ist auch ein nettes Flywheel. Wahrscheinlich, solange alle da fein mitmachen bei. Umsatz pro Mitarbeiter, das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil Amazon ja pro forma 1,5 Millionen Mitarbeiter hat. Und da man, sagen wir, kriegen das nicht getrennt, Corporate Employees und Warehouse Worker, aber der Umsatz pro Quartal pro Mitarbeiter ist von 82.000 auf 95.000 gestiegen. Also auch die Effizienzmaßnahmen haben hier sehr gut gefruchtet. Wie gesagt, Inventar bauen sie ab, auch im Eigengeschäft und Cashflow. Amazon ist, glaube ich, die einzige Company, die mit dem Cashflow-Statement ihren Quartalsbericht beginnt. Sekunde. Ja, also normalerweise kommt so, bei ganz alten Firmen kommt die Bilanz zuerst, also das Balance Sheet. Bei den allermeisten kommt das Income Statement zuerst, die P&L oder Gewinn- und Verlustrechnung. Und bei Amazon ist einfach, die fangen mit der Kapitalflussrechnung an, was relativ untypisch ist. Also in all den Berichten, ich lese ja ein paar Berichte, aber das mache ich nur bei Ihnen. Und wenn du die Earnings Slides sind ja auch die trocken, also es sehen ungefähr so aus wie die Vorlesung von Professor Heinemann, würde ich sagen, oder von Florian Heinemann. Aber Doktor, glaube ich, nicht Professor. Aber da geht es ja auch eigentlich nur um Cashflow und CapEx, so ein bisschen Operating Income am Anfang, aber und das ist schon krass, also wie sie den Cashflow gedreht haben von minus 21,5 Milliarden auf plus 20 Milliarden innerhalb von einem Jahr. Also ist das Ruder ordentlich rumgerissen und gut exekutiert. Und ja, also was einem Hoffnung geben, also die große Frage ist natürlich, also Amazon hat, glaube ich, gut auf die Zahlen reagiert, ne? Also sehr gut sogar, glaube ich.
Ja, Sekunde. Plus 7%.
Kam gestern Abend, ich würde über plus 5% schätzen. Ja, 7% hoch. Und also was Hoffnung gibt, ist auf jeden Fall das Werbegeschäft weiterhin, dass Prime weiter wächst, so relativ mühelos scheinbar. Dass dieses Ablösen des Eigengeschäfts mit Third-Party-Seller-Services und mit Advertising. Also ich glaube, warum muss man eigentlich das Third-Party-Geschäft so weiter ausbauen? Natürlich, weil wenn ich selber der Verkäufer bin, dann muss ich auch selber der Werbetreibende sein. Hole ich aber die ganzen Leute auf die Plattform, hole ich natürlich mit jedem Händler, den Amazon auf die Plattform holt, holen sie auch einen Werbetreibenden auf die Plattform. Deswegen musst du eigentlich dafür sorgen, dass mehr als 50% der Umsätze von, also es ist ja weit mehr, aber also das eigentlich musst du dafür sorgen, dass 80% der Umsätze mindestens von Third-Party-Services kommen, damit du auch damit die Werbetreibenden automatisch hast und genug Konkurrenz aufbaust, dass die Händler sich gegenseitig jeden Kunden und jeden Augapfel abkaufen müssen. Von daher ist das könnte zumindest eine Erklärung dafür sein, warum sie ihr Eigengeschäft gar nicht mehr so fördern. Obwohl sie ja ausgerechnet dafür ja besonders angegriffen werden für die Amazon Basics und so weiter. Aber viel spannender ist ja, dass andere Leute sich auf ihrer Plattform zerfleischen und sie quasi der Waffenhändler dafür sind, weil sie Platzierung und Werbung verkaufen an OEMs, an Hersteller, an Händler, an Vendoren und was auch immer.
Also meinst du, Jeff Bezos ist happy mit Andy Jassy als CEO jetzt endlich? Hat er den Laden umgedreht?
Umgedreht halte ich für ein bisschen zu optimistisch. Ich hätte ja bis heute, also ich bin sehr, ja, sehr zufrieden mit meinen, also ich habe nicht viele Sachen richtig gemacht, aber Amazon zu verkaufen und stattdessen Microsoft zu kaufen vor, wie lange ist es her, inzwischen anderthalb Jahren oder so, das war sehr schlau. Ich glaube, von jetzt an werden die sich vielleicht nicht mehr so stark unterschiedlich entwickeln. Ich würde aber trotzdem bei Microsoft bleiben, um das auch ganz klar zu sagen. Aber Amazon sieht jetzt auf jeden Fall wieder gesünder aus. Ich guck mal, wie die sich dieses Jahr entwickelt haben. Aber ich glaube, hättest du jetzt vor 3 Monaten Amazon, wärst du da wieder eingestiegen, hättest du wahrscheinlich nicht so viel falsch gemacht. Year-to-date 50% ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht das Beste. Ja, wir sind nochmal gut zurückgegangen zuletzt auch.
Aber year-to-date besser als Microsoft.
Ja, aber sie haben vorher, also auf ein Jahressicht sind sie bei plus 18%, Sekunde. Auf ganz Jahressicht ist Microsoft 47% plus. Also, aber dieses Jahr sind sie besser, ja. Aber für mich ist Microsoft gerade die beste Firma unter den Großen. Gar keine, also für mich keine Frage. Soll jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, alle haben, also wie gesagt, ne, Facebook fand ich ja höchst unattraktiv, aber wenn du einfach ein Viertel der Leute rausschmeißen kannst, die Werbekunden trotzdem bei dir bleiben und du es schaffst, das Engagement auf der Plattform weiter zu steigern, indem du dir immer die besten Features abschaust bei der Konkurrenz. Das ist auch ein Modell, was funktioniert, muss man ganz klar zugeben. Und ich habe Respekt davor, wie die die Sparmaßnahmen durchgezogen haben. Aber es zeigt auch, wie krass die overhired haben vorher. Also muss man sagen, stell dir vor, in jeder Abteilung ist jeder vierte Mensch weg und du schaffst genau das Gleiche. Oder wahrscheinlich schaffst, ich würde vermuten, du schaffst sogar mehr an Output. Weil wenn du überlegst, was nur die Koordination der Leute untereinander Zeit kostet, irgendwie jedes Huddle und jedes Scrum-Briefing und jedes ich hole mal den noch ab und wir müssen Brand nochmal fragen und Marketing und Legal und irgendwann fressen die Komplexitätskosten ja die Produktivitätsgewinne auf und deswegen glaube ich, dass da im Zweifel vielleicht sogar mehr passiert als weniger vorher. Und selbst wenn weniger passiert, durch die Verknappung der Ressourcen triffst du ja schlauere Entscheidungen. Das heißt, das, was nicht passiert, sind vielleicht Dinge, die tendenziell relativ wenig Impact hat. Was, glaube ich, nicht gut ist, aber mehr als 80% der Leute entlässt, weil auf Twitter lebt schon wieder so ein Klon von mir seit mehreren Wochen und trotz dutzender Meldungen. Das hat Instagram ja inzwischen einigermaßen besser im Griff, würde ich zumindest sagen, aber Twitter scheint es einfach vollkommen egal zu. Also benutzen die Meldung, um die AI zu trainieren? Oder ich weiß es nicht. Aber, also AI gibt es, glaube ich, bei Twitter nicht, aber wie du es, ich habe wirklich null Verständnis dafür, wie das einfach wochenlang trotz zig Meldungen so weitergehen kann. Wenn vermeintlich ich euch anschreibe und irgendwelche Trading-Krypto-Müll und so verkaufen will, ich bin es nicht, ich werde euch in der Regel niemals anschreiben. Das kann man so sagen. Aber ich antworte, wenn man mir anschreibt, wenn man mir was Spannendes schickt. Coursera hat noch berichtet, ist nicht so spannend, aber waren, glaube ich, ganz gut die Zahlen. Hast du noch Fragen?
Ja, ich habe gerade mir angeguckt, alle drei CEOs von ServiceNow, Meta stimmt natürlich nicht, ich habe Microsoft geguckt, und Amazon haben natürlich ein MBA gemacht. Aber Mark Zuckerberg natürlich nicht. Der ist ja immer noch College Dropout. Oder?
Ja, da, aber ich glaube, es wäre auch wirklich verschwendete Zeit, wenn der ein MBA machen würde. Abgesehen davon würde ihm ja jede Uni auch so ein MBA geben. Ich glaube, wenn du die Leute triffst, die Mark Zuckerberg triffst, oder wenn du die Leute hiren kannst, der kann sich halt Professoren hiren, wann er möchte, einfach, und in seinem Unternehmen arbeiten lassen.
Genau, und die anderen beiden, die anderen drei sind ja alles hired, also nicht Founder, sondern hired Guns.
Genau, genau.
Sonst?
So, apropos Gun, letzte News des Tages, um euch ein bisschen die Laune zu verderben, es war ja heute noch nicht negativ genug. Sam Altman, nicht Sam Bankman-Fried, sondern Sam Altman, der Gründer von OpenAI und derzeitige CEO, wünscht sich von euch, dass ihr ihm die schlimmsten Ideen schickt, was man mit AI machen kann, um maximalen Schaden anzurichten. Also OpenAI baut jetzt an einem sogenannten Preparedness-Team, also um einfach gesagt, um darauf auf den Worst Case besser vorbereitet zu sein. Das ist quasi ein sogenanntes Blue-Team, also was versucht, die AI, das System so aufzusetzen, dass es nicht angreifbar ist, also dass du dir nicht deine eigene Bio- oder Atomwaffe damit bauen kannst und so weiter. Und die User sollen das Red Team spielen und die schlimmsten Ideen oder Hacking-Versuche oder wie hast du es geschafft, dass irgendwie was Schlechtes aus der AI rauszubekommen? Oder was würdest du als erstes probieren, um maximalen Schaden anzurichten? Das soll man quasi einschicken, damit das Team quasi dafür sorgen kann, dass das nicht funktioniert in Zukunft und man er sagt ja immer so schön, entweder versklavt uns die AI oder wir versklaven sie. Und damit man sie effektiv versklaven kann, wünschen sie sich die sozusagen die schlimmsten Prompts oder die fiesesten Sachen, die du dir vorstellen kannst, die man potenziell später mit AI machen könnte, um die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.
Kann man sich das so vorstellen, wie dass sie die AI jetzt so trainieren, wie man einem kleinen Kind versucht zu erklären, dass die Herdplatte heiß ist? Oder wie soll das funktionieren?
Ja, die AI macht ja nicht den Fehler vorher. Sie lernt ja nicht aus Erfahrung. Ich glaube, du versuchst eigentlich eher die Gitter und Plastiknupsis, die man überall man macht eher die Wohnung sicher, glaube ich. Also es werden überall Gitter eingebaut, wo es nicht weitergeht für die AI. Also vor der Treppe, vor der Garage, vor der Haustür baut man Gitter, damit die AI da nicht hinkommt. Und also es geht natürlich viel darum. Was ist, wenn sie sich selber repliziert? Was ist, wenn sie selber programmiert? Was ist, wenn sie gewisse Waffen entwickelt? Oder was ist, wenn sie Menschen instruiert? Also sich den Menschen quasi zum Untertan macht? Oder du musst ja nicht die ganze Menschheit unterjochen. Du musst ja nur ein paar Idioten finden, die du effektiv davon überzeugen kannst, dass sie mit einem, also man stellt sich so vor, wie würde eine AI so den Menschen unterjochen? Also A, die würde nicht die ganze Menschheit unterjochen, sondern du musst ja nur einen fehlgeleiteten Menschen finden, der das nicht checkt, mit wem er redet, und den überzeugen, das zu tun, was du willst. Also einfach gesagt, ich sag jemandem, ich schicke dir morgen 12 Ether, wenn du das und das kaufst und eine Bombe baust. So. Dann muss die AI muss selber keine Bomben melden. Du musst nur jemand überzeugen, dass sie ein heißes asiatisches Mädel ist auf Instagram und ihm schreiben, ihm ein Ether schicken als Liebesbeweis und dann sagen, es gibt 12 weitere. Wenn du das und das baust. Genau. Und wie kamen wir jetzt darauf? Naja, also es gibt, also um genau sowas zu verstehen, was sind eigentlich die Angriffsvektoren? Ne? Also beim Hacking spricht man ja so von Red Team und Blue Team. Red Team ist das die Penetratoren, die sagen ethische Hacker, die sagen ethisch versuchen dürfen, die Software zu knacken. Und das Blue Team ist quasi, das die Schutzaufgabe übernimmt. Und hier baut man quasi so eine Art Blue Team, die zukünftiges Hacking oder zukünftigen Missbrauch entweder durch die AI selber oder durch Menschen limitieren soll. Und man fragt die Menschheit, ob sie das Red Team spielen will, so ein bisschen. Genau. So, mit diesen schönen Gedanken entlassen wir euch ins Wochenende.
Genießt den Regen, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns Mittwoch.
Ich habe noch einen anderen Spruch gelesen, ich weiß nicht, von wem der kam, dass auf jeden Fall wird die AI das Ende der Menschheit sein, aber bis dahin werden ein paar faszinierende Firmen stehen. Das fand ich auch, das ist der noch bessere Gruß ins Wochenende eigentlich. Also freut euch auf die faszinierenden
Firmen. Ja, ich bin gespannt, was für ein AI-Pitch du dieses Wochenende bekommst und was du davon hältst. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.